So, meine lieben Freunde, ihr habt es natürlich schon gemerkt. Der Februar, der Winter hat uns immer noch fest im Griff. Wir haben immer noch Schnee oder schon wieder Schnee. Keiner hat mehr Lust drauf. Niemand möchte weiterhin Schnee schieben oder wir wollen endlich auch nach draußen. Wir wollen endlich wieder mal in der Sonne sitzen. Wir wollen endlich mal wieder ein bisschen Wärme spüren. Die Vöglein fangen schon an zu zwitschern, aber es hilft alles nichts. Wir müssen wohl noch ein paar Tage durchhalten und ich hoffe, ihr könnt euch dabei helfen, indem ihr meinen Podcast hört. Herzlich willkommen zurück. Es ist mal wieder Sonntag. Ich sitze hier in meinem Kellerverlies und lese jetzt für euch und hoffe, dass es alles gut geht gleich. Ich denke aber, das wird wohl funktionieren. Und ihr habt natürlich alle, seid schon alle gespannt, wie der Fortsetzungsroman hier weitergeht. Mir ist nochmal wieder eingefallen, ich meine, dass Jules Verne diese Geschichte damals tatsächlich als Fortsetzungsroman für eine Zeitung geschrieben hat. Das heißt, entweder jeden Tag oder jede Woche hat er da irgendwie was Neues sich aus der Waffel gepresst. Und ich freue mich, in dieser Tradition mal wieder fortzufahren. Und ja, es geht weiter. Michael ist gefangen, ist im Straflager des Emirs Feofar Khan. Er weiß nicht, was aus seinen lieben Menschen geworden ist. Er ist immer noch dabei, versucht weiterhin nach Irkutsk zu kommen, um dem Großfürsten endlich die geheime Depesche, die der Zar ihm mitgegeben hat, auszuhändigen. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Zum besseren Verständnis lese ich nochmal den letzten Absatz. Ich glaube, das hilft einigermaßen. Im Gefangenenzuge waren auch die beiden Zeitungsreporter mitgeschleppt worden. Auch jetzt schien es Michael Strogoff besser, sich von ihnen fernzuhalten, denn er wollte ja zu gegebener Zeit seine volle Handlungsfreiheit behalten.
»Wir müssen zusehen, dass wir bei nächster Gelegenheit entfliehen können«, hörte er den Engländer sagen.
»D'accord, wenn das einzige Mittel sein sollte, freizukommen.«
»So wissen Sie ein besserer?«
Der verwunderte Reporter blickte gespannt auf seinen Kollegen.
»Ich glaube schon. Immerhin, wir sind ja nicht Soldaten, sondern unbeteiligte Reisende und haben den Pass von einem neutralen Land. Wir müssen uns ganz einfach beschweren, tout simplement.«
»Beschweren? Etwa bei Feofar Khan, der Emir?«
»Aha, da würden wir sicherlich kaum auf Gegenliebe stoßen. Ich meine vielmehr bei Monsieur Ogareff.«
»Der ist doch ein ganz übler Schurke.«
»Wohl wahr, oui, oui, aber immerhin ein Russe, der die Bestimmungen des westlichen Völkerrechts kennt und weiß, dass man sie achten sollte. Und was könnte ihm daran liegen, uns noch weiter zurückzuhalten? Ich habe keine Bedenken, dass ich ihm alles erklären kann.«
»Vielleicht, aber Ogareff ist ja nicht hier in der Lage. Sonst hätten wir ihn sicherlich schon bemerkt.«
Für Monsieur Jolivet stand es fest, dass Oberst Ogareff hier auf die Hauptarmee stoßen werde, um gemeinsam mit Feofar Khan gegen Irkutsk vorzugehen.
»Und wenn wir erst frei sind«, fuhr Jolivet voller Zuversicht fort, »folgen wir den Tataren weiter, bis sich die Gelegenheit bietet, zu den russischen Truppen überzugehen. Sie wollen doch nicht etwa nach diesem kleinen Misserfolg aufgeben. Das tut kein rechter Reporter. Sind Sie nicht stolz, dass Sie für Ihren Daily Telegraph bluten durften?«
4 Tage vergingen, ohne dass sich im Dasein der Gefangenen etwas änderte. Von Abtransport war nicht die Rede, und die Bewachung war so streng, dass auch an ein Ausbrechen überhaupt nicht zu denken war. Die Verpflegung reichte gerade aus, um die Gefangenen vor dem Verhungern zu bewahren. Es gab etwas Kraut und manchmal Schafskäse. Schlimm wurde der Aufenthalt unter freiem Himmel, als Sturm und Regen aufkamen und die Ärmsten schutzlos den Unbilden der Witterung ausgesetzt waren. Ein paar Verwundete, einige Frauen und Kinder, waren der Belastung nicht gewachsen und starben. Für die Beisetzung der Leichen mussten die Gefangenen selber sorgen. Die Reporter zeigten sich von ihrer besten Seite und machten sich nützlich, wo sie konnten. Überall halfen sie, berieten und pflegten ihre Mitgefangenen und sprachen ihnen Mut zu. Aber wie lange sollte dieser furchtbare Zustand noch andauern? War Feofar Khan mit seinen bisherigen Erfolgen so zufrieden, dass er hier eine lange Rast einlegte, ehe es gegen Irkutsk ging? Michael Strogoff starrte voller Sorge vor sich hin. Natürlich, er musste ein Zusammentreffen mit Iwan Ogarev fürchten, aber solange er nicht zur Stelle war, würde sich in dem aufreibenden Warten müssen wohl nichts ändern. Die beiden Reporter dagegen setzten ihre ganze Hoffnung auf die Ankunft des verräterischen Obersten. Und wirklich, am 12. August schraken die Gefangenen plötzlich auf. Trommeln wirbelten, Trompeten schmetterten und Gewehrschüsse knallten dazwischen. Eine ungeheure Staubwolke wälzte sich auf der Straße von Kolivan heran. An der Spitze eines ganzen Armeekorps zog Iwan Ogarev ins Feldlager der Tataren ein. Bei den Truppen, die er heranführte, handelte es sich um die Verbände, die Omsk genommen hatten. Die sogenannte obere Stadt, die der Gouverneur verteidigt hatte, hatte man allerdings trotz aller Anstrengungen nicht besetzen können. Ogarev hatte beschlossen, sich vorerst mit dem Hauptheer zu verbinden, um den großen Feldzugsplan nicht zu stören. Eine kleine Abteilung, die er zurückließ, genügte, um die Belagerung fortzusetzen. Zusammen mit seinen Truppen führte Ogarev aus den Kämpfen um Omsk und Kolivan auch viele russische und sibirische Zivilgefangene mit. In dem eingezäunten Pferch im Lager selbst war kein Fleckchen mehr frei. So ließ man sie brutal zusammengedrängt und nur notdürftig verpflegt vor dem Lagereingang. Niemand wusste, was mit ihnen geschehen sollte. Sollten sie nach Tomsk in ein Internierungslager oder würde Feofar Khan sie nach vielfach bewährter Methode einfach umbringen lassen? Vorläufig wusste es nur er allein. Im Gefolge des riesigen Heerhaufens befand sich auch ein ganzer Zug von Zigeunern und Bettlern, wie sie damals immer zum Tross solcher marschierenden Verbände gehörten. Sie lebten vom Plündern der Ortschaften, die man durchzog. Das Heer musste also seinen Vormarsch beschleunigen, um sich immer wieder frisch mit Proviant zu versorgen. Der ganze Landstrich zwischen dem Obi und dem Irtisch war schon abgegrast und verwüstet. Sollten russische Truppenverbände nachsetzen, so würden sie hier keine Brotrinde, keinen Futterhalm mehr herausholen können. Unter den Zigeunern in Ogarevs Heereszug waren auch die Tänzerinnen, auf die Michael bereits in Perm aufmerksam geworden war, mit ihrer Anführerin Zangara, der unübertrefflichen Spionin. Nur wenige Tage hatte sie sich von Ogarev getrennt, als dieser es eilig hatte, nach Ischim zu gelangen, während der große Zug auf dem Südwege nach Omsk zog. Was Zangara für den einstigen Obersten bedeutete, war durch kein Geld aufzuwiegen. Mit ihren Tänzerinnen drängte sie sich überall hin, sah und hörte alles und berichtete es sofort. Iwan Ogarev wusste es zu schätzen, dass 100 Augen und 100 Ohren für ihn auf der Wacht waren und zeigte sich nicht kleinlich, die Spitzeldienste zu entlohnen. Die Zigeunerin war dem Obersten mit Leib und Seele ergeben, seit Ogarev sie einmal aus Lebensgefahr gerettet hatte. Das lag schon Jahre zurück, aber die leidenschaftliche Frau konnte es nie vergessen. Als Ogarev, der zaristische Oberst, dann abtrünnig wurde, wurde ihm klar, was die heimatlose Frau für ihn bedeutete. Vom ersten Tage an war sie in seiner Nähe und auch den schwierigsten Auftrag führte Zangara zu seiner Zufriedenheit aus, ohne Mitleid und Erbarmen. Seit Iwan Ogarev in Omsk eingetroffen war, hielt sich Zangara wieder in seiner Nähe auf. So wusste sie aus seinem Munde die Begebenheit mit dem Kurier, der die vermeintliche Mutter verleugnet hatte. Sie wusste, dass Ogarev den Mann verfolgen ließ und dass er jene Marfa Strogow, die unter den Gefangenen war, für die Mutter des Kuriers hielt. »Zangara, sieh zu, dass du der grimmigen Alten das Geheimnis abjagst«, hatte er zu seiner Helferin gesagt. Die Zigeunerin hatte genickt und geantwortet, »Ich werde ihn nicht aus den Augen lassen.« Unter Fanfarengeschmetter wurde Iwan Ogarev zu Feofar Khans Zelt geleitet. Die ehrerbietige Begrüßung durch die hohen Würdenträger hatte er, immer noch in seiner russischen Uniform, nur kühl und mit undurchdringlichem Gesicht erwidert. Gerade als er sein Pferd wieder bestieg, trat Zangara vor ihn. »Nichts«, sagte sie leise. »Ich werde sie zu gegebener Zeit zwingen«, gab er in demselben Ton zurück. »Wann?« »In 3 Tagen in Tomsk.« Und Zangara wusste genug. In Feofar Khans prunkvollem Zelt stand Iwan Ogarev dann dem mächtigen Tatarenfürsten gegenüber. Der Mongole war ein hochgewachsener Mann von 40 Jahren mit kleinen stechenden Augen und einem feinen schwarzen Bart, der bis auf die Brust reichte. Er trug die asiatische Mütze, ein golddurchwirktes Panzerhemd und funkelndes Wehrgehänge, das mit kostbarsten Edelsteinen besetzt war und einen juwelengeschmückten Krummsäbel hielt. Jeder Zoll ein Tatarenherrscher von unumschränkter Gewalt, in dessen Gutdünken Leben und Sterben jedes seiner Untertanen liegt. Sie nannten ihn ehrfurchtsvoll Emir. Er trat seinem Besucher entgegen und küsste ihn auf die Stirn. Das war eine hohe Ehre, denn Ogarev wurde damit zum Vorsitzenden des Rates erhoben und stand im Range über dem Kodscher.
»Ich habe keine Fragen zu stellen. Sprich du selbst. Du wirst hier nur Ohren finden, die bereit sind, dir zuzuhören.«
»Takshir«, begann Iwan Ogarev und redete den Emir damit mit dem Titel Majestät an.
»Lass mich dir Bericht erstatten.«
Um ihm entgegenzukommen, sprach er tatarisch.
»Ich will nicht viele Worte machen. Du weißt, was ich an der Spitze deiner Truppen geleistet habe. Du weißt, dass das Gebiet von Ischim bis zum Irtisch fest in unserer Hand ist, dass die turkmenischen Reiter ihre Gäule jetzt in Flüssen tränken können, die tatarisch sind, dass die Kirgisen dem Aufruf Feofar Khans gefolgt sind und sich erhoben haben, dass Sibiriens Hauptstraße von Ischim bis Tomsk dir gehört, dass es dir freisteht, deine Truppen nach Ost oder nach West marschieren zu lassen.«
Der Emir verriet mit keiner Miene, was er zu tun beabsichtigte.
»Und was ist, wenn ich mit der Sonne marschiere?«, fragte er. »Mit der Sonne! Du wirst in raschem Siegeslauf Sibiriens Provinzen von Tobolsk bis zum Uralgebirge erobern, und Europa liegt frei vor dir.«
»Und wenn ich der Himmelsfackel entgegenziehe?«, fragte der Emir wieder.
»So wird Irkutsk und damit das weite Gebiet Mittelasiens unter tatarische Herrschaft fallen.«
»Was ist mit den Armeen des Sultans von Petersburg?«,
gab der Emir zu bedenken. Mit diesem seltsamen Titel bezeichnete er den Zaren.
»Dessen Truppen werden dir keine Sorge machen. Überall kam unser Einfall ja überraschend. Bevor die russischen Armeen eingreifen können, sind Irkutsk und Tobolsk in unserer Hand. Wo sie uns entgegenzutreten wagen, wird es ihnen ergehen wie dem zaristischen Korps von Kolivan, das von deinen tapferen Soldaten ganz aufgerieben ist.«
Der Emir schwieg einen Augenblick.
»Welchen Rat gibst du mir?«,
fragte der Emir dann und wirkte dabei fast gleichgültig.
»Nach Osten! Zieh der Sonne entgegen! Uns muss daran gelegen sein, Irkutsk in unsere Gewalt zu bekommen. Mit dieser bedeutenden Hauptstadt von Ostsibirien hast du ein Pfand in der Hand, das dir ebenso viel wert sein muss wie die Herrschaft über ein ganzes Land. Du wirst kaum je damit rechnen können, den Zaren in deine Hände zu bekommen, aber hier bietet sich die Gelegenheit, seinen Bruder, den Großfürsten, zu fangen. Nur schwer verbarg Iwan Ogarev in seinen Worten den tiefen Hass, der ihn antrieb, das unbändige Verlangen, sich am Großfürsten zu rächen.
»So will ich deinem Rate folgen, Iwan Ogarev«, sprach Feofar Khan.
»Und was befiehlst du, Takshir?«
»Noch heute wird unser Hauptquartier nach Tomsk verlegt.«
Der einstige russische Offizier verneigte sich tief vor dem Emir der Tataren. Dann entfernte er sich, um die notwendigen Anweisungen zu geben. Gerade als ihm vor dem Prunkzelt sein Pferd zugeführt wurde, drang vom Lagerplatz der Gefangenen eigentümlicher Lärm herüber. Jetzt vernahm man Geschrei und wütendes Schimpfen und ein paar Schüsse knallten. Versuchten die Gefangenen eine Meuterei? Ogarev ritt mit seiner Begleitung auf das Lager zu, als vor ihnen zwei Männer auftauchten. Wütend kamen ihnen ein paar Wachsoldaten nachgestürzt. Schon machte der Khodja ein unmissverständliches Zeichen, dass die Soldaten zuschlagen konnten, da griff Ogarev ein.
»Führ sie zu mir!«
Er hatte erkannt, dass es sich bei den beiden Gefangenen um Ausländer handeln musste. Vor ihm standen also Harry Blunt und Alcide Jolivet, die beiden Reporter. Sogleich nach Ogarevs Eintreffen im Lager hatten sie darauf gedrungen, ihm vorgeführt zu werden. Aber keine der Wachen hatte ihnen Beachtung geschenkt. Auch jetzt, als sie den Obersten fortreiten sahen, hatten sie darum gebeten, aber natürlich wiederum vergeblich.
»Dann eben mit Gewalt«, hatte Jolivet seinem Kollegen zugerufen.
Glücklicherweise gab es bei den Gewehrschüssen, mit denen man ihnen entgegentrat, keine Verwundung. Doch jetzt hätte man sie ohne Ogarevs dazwischentreten, zweifellos einen Kopf kürzer gemacht. Verblüfft erkannten die beiden Reporter in Ogarev sogleich jenen brutalen Reisenden wieder, der auf der Poststation von Ischim so rücksichtslos gegen ihren Reisegefährten, den vermeintlichen Kaufmann Nikolaus Korpanow, vorgegangen war. Zum Glück hatte der anmaßende Mann damals nicht auf die beiden Zuschauer geachtet. Iwan Ogarev fragte kalt und unfreundlich,
»Was wird das?«
Jolivet machte kein Hehl aus seiner Verachtung für den Verräter.
»Zwei Reporter«, versetzte Mr. Blunt kurz. »Ich bin Engländer, mein Kollege hier Franzose.«
»Sie haben ohne Frage Ausweispapiere.«
»Hier sind unsere Beglaubigungsschreiben von der englische und französische Konsulat ausgestellt.«
Ogarev nahm die Schreiben zur Hand und prüfte sie aufmerksam.
»Sie wollen unserem Manöver hier in Sibirien folgen, nicht wahr?«
Mr. Blunt schüttelte den Kopf. »Wir wollen nur frei sein.«
»Sie sind frei«, versetzte Iwan Ogarev. »Ich werde dann Ihre Berichte im Daily Telegraph lesen.«
»Können Sie gerne haben«, gab Blunt seelenruhig zur Antwort. »Die Zeitung kostet 6 Pence und natürlich die Zustellgebühr.«
Iwan Ogarevs Gesicht blieb undurchdringlich. Wortlos sprengte er an der Spitze seiner Abteilung davon.
»Na, Mr. Jolivet, wie denken Sie über Iwan Ogarev, den General der Tataren?« fragte Blunt seinen französischen Kollegen.
»In diesem Moment steckt mir noch die Handbewegung des Khodja in den Gliedern. Gott sei Dank, dass mein Kopf noch festsitzt.«
Der Engländer lächelte zurück. »Und was wollen wir jetzt mit unserer Freiheit anfangen?«
»Mit unserer Freiheit? Wir gehen natürlich nach Tomsk und dann warten wir ab, wie die Geschichte weiterläuft.«
»Hoffentlich ergibt sich bald eine Möglichkeit, dass wir uns den russischen Truppen anschließen können.«
»Ganz meine Meinung, lieber Kollege. Wenn wir noch lange in dieser Umgebung bleiben, werden wir, fürchte ich, noch selber zu Tataren.
Wir haben also die beiden Reporter endlich wieder frei. Michael ist nach wie vor gefangen. Es soll weitergehen in Richtung, was war es, Tomsk? Und wir machen einfach mal eine Pause bis nächste Woche. Da geht's weiter. Jetzt lasse ich euch also in die Winterkälte hinaus. Ich habe gesehen, es ist ein wunderschöner Tag, aber ein bisschen kalt. Und ich hoffe, ihr habt was Schönes vor. Mir ist übrigens vor kurzem ein altes, uraltes Buch aus dem Nachlass meines Vaters in die Hände gefallen. Das heißt irgend sowas wie die Abenteuer des Piraten Avery. Und ich bin mal gespannt. Ich gucke mir das mal an und vielleicht wird das unsere nächste Geschichte. Ich bin noch nicht so ganz sicher. Es dauert ja auch noch ein bisschen. Wir haben ja hier noch ein bisschen was zu erledigen. Aber man muss ja vorbereitet sein. Und ansonsten freue ich mich natürlich immer über eine Information oder eine Nachricht, falls jemand den Wunsch hat, eine besondere Geschichte zu hören. Ich wäre durchaus geneigt, da Wünsche zu berücksichtigen. Müsst ihr mir nur mal sagen. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Fein, dass ihr dabei wart. Bis dann. Tschüss.